Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Mein Name ist Michael Mitterhofer. Ich bin CEO von Regest AG.
Willkommen beim Börsenradio. Wir machen unser Business Update zum Halbjahr der Regest AG. Wer ist Regest? Ein innovatives Hotel-CRM-System bedeutet Gästekommunikation, Vertrieb, Marketing in einer Plattform. Seit gut einem Jahr als erstes Südtiroler Unternehmen an der Wiener Börse zu finden im Segment Direct Market Plus. Was gibt's Neues in Sachen Expansion? Wie läuft das Geschäft? Wie ist die Wachstumsstrategie? Das ist so der Fahrplan. Steigen wir vielleicht so ein. Gerd Rosinger, der euch ja an die Börse begleitet hat, mit dem habe ich vor etwa 2 Wochen ein Interview geführt, ist ja so der österreichische Vorzeigeinvestor. Und er hat sich auch geäußert zum Thema Tourismus, Tourismusgeschäft in Österreich und Italien. Und der Tenor, die Gäste bleiben aus und diejenigen, die kommen, die bleiben kürzer. Der Tourismus hat es irgendwie verpasst, sich auf die veränderten Bedürfnisse einzustellen. Er sagte, KI im Tourismus ist die Lösung. Also inwiefern reitet Regest genau auf dieser KI-Welle?
Nun, es ist im Wesentlichen so, dass die KI auf mehreren Ebenen eingesetzt werden kann, auch mittels Regest. Einerseits in Bezug auf den Gast. Also, dass das Hotel, der Betrieb mehrere oder verschiedene Tätigkeiten automatisieren kann. Also, die Kommunikation mit dem Gast, automatisch Angebote rausschicken, Newsletter-Erstellungen und so weiter. Also, alles, was Richtung Gast ist. Und natürlich kann die KI auch benutzt werden, um mit diesen sogenannten Agenten dann auch unterstützt die Mitarbeiter. Also, wo es dann darum geht, wo ein KI dann, jetzt wenn wir hotelweit sprechen, sich unterstützen lassen kann bei, sei es bei der Website-Erstellung für den Content, wo es darum geht, den Newsletter zu erstellen, wo es darum morgen auch geht, die Preise zu automatisieren. Also eine Reihe von Tätigkeiten, die im Hotel sind, dies können einfach automatisiert werden, vereinfacht werden, die einerseits dann eben helfen, Personal, das nicht vorhanden ist, also digital praktisch einzusetzen. Und bestehende Mitarbeiter einfach auch zu entlasten, damit sie sich, sagen wir immer, sich einfach mehr auf den Gast konzentrieren können, auf die Gastfreundschaft.
Also ist die Argumentation von Rosinger, ist die stimmig? Du kommst ja aus der Branche selber. Bleiben die Gäste kürzer? Kommen weniger Gäste? Liegt ja letztendlich daran, dass der Geldbeutel bei allen irgendwo schmaler geworden ist, Inflation galoppiert. Sind das eure Argumente, mit denen ihr an eure Kunden rangeht? Wir helfen euch zu sparen? Wir helfen euch, eure Ressourcen besser einzusetzen?
Also wir helfen im Wesentlichen darin, die Arbeit angenehmer zu gestalten, spannender zu machen für die Mitarbeiter und vor allem zu mehr Buchungen zu kommen. Also es ist stimmt, die Aufenthaltsdauer hat sich im gesamten Dachraum verkürzt. Also die Gäste bleiben weniger lang. Und daher ist natürlich die Herausforderung jene, dass man eigentlich mehr Buchungen generieren muss, um zu dem gleichen oder auch zu mehr Umsatz zu kommen. Und von daher ist es einfach so, dass man mehr Aufwand betreiben muss, um Gäste auch ins Hotel selber zu bekommen. Und da ist es natürlich dann sehr sinnvoll, Systeme wie auch KI einzusetzen, um diese Dinge auch zu automatisieren, weil man ansonsten einfach noch viel mehr Personal brauchen würde, um das abzuwickeln. Und außerdem durch diesen Einsatz da, also wie auch mit Regest vom System, die Gästekommunikation, das erlaubt einem einfach auch für den Gast ein wesentlich besseres Gästeerlebnis zu ermöglichen, sprich einfach auch gegenüber seiner Konkurrenz besser mit dem Gast zu kommunizieren, den eher auch dazu bewegen, bei sich zu buchen und wenn er auch gebucht hat, den auch besser zu betreuen, teilweise auch automatisch.
Wie hat sich denn jetzt eure Kundenbasis entwickelt? Ihr sprecht ja mit den Hotels in der Dachregion direkt selber. Auf eurer Seite finde ich über 1000 Hotelkunden. Jetzt weiß ich nicht, ist das eine Momentaufnahme? Wie alt ist diese Momentaufnahme? Wie viele Kunden, wie viele mögliche Kunden gibt es überhaupt? Gib mir doch mal so eine Einschätzung vom Markt.
Um über die totalen potenziellen Kunden zu sprechen, das ist unter Anführungszeichen einfach das schwierig. Also wir reden hier von Zehntausenden von potenziellen Kunden in den einzelnen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, auch in Italien, es gibt es sehr viele Betriebe. Wir richten uns jetzt primär im Moment an die 3-4 und auch an die 5-Stern-Hotellerie, beziehungsweise Betriebe, die qualitativ hochstehend sind. die auch gewohnt sind, beziehungsweise einfach auch ihr Produkt dementsprechend präsentieren, wo es dann auch notwendig ist, mit bestimmten Tätigkeiten, mit bestimmten, also in dem Software unterstützt, dann das auch zu hinterlegen.
Also das heißt, Zehntausende in den verschiedenen Ländern, also da kann man dann in die Dachregion gehen, um eine Zahl zu nennen, was weiß ich, 30, 40, 50.000, du wirst mich vermutlich gleich korrigieren, worauf ich hinaus will, jetzt 1.000 bei euch, wie hat sich das jetzt entwickelt? Da könnte man sagen, naja, von 1.000 zu, was weiß ich, 50.000 ist ein großer Markt, der ist noch adressierbar, also da habt ihr noch über Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte hinweg zu tun. Oder man könnte sagen, ihr seid noch ein bisschen klein, da müsst ihr noch mehr machen. Zutreffendes Ankreuzen.
Ja, also wenn wir vom Dachraum sprechen, ist natürlich das Potenzial noch recht groß mit unseren, wir sind bei knapp über 1.000 Kunden, also es verwenden 1.250 beziehungsweise mittlerweile über 1.300 Hotels auch schon die Software von Regast. In die Märkte ist nicht nur, dass sich noch sehr viele Kunden befinden, sondern es ist auch zu berücksichtigen, dass das Thema CRM noch nicht eine große Marktdurchdringung hat in den Märkten. Das heißt, wenn wir heute von einer Buchungsmaschine zum Beispiel oder von einem PMS sprechen, hier ist die Marktdurchdringung des Produkts eigentlich schon weit über 90%, während man bei einem CRM eher von 10-12% noch spricht. Das heißt, die Hotels sind eigentlich hier, die sind auch noch zu begeistern eigentlich dafür, ein CRM auch zu verwenden, mit dem sie dann einfach auch besser können, ihre Gäste ansprechen, beziehungsweise auch neue Gäste ansprechen können. Für uns war es ja mitunter auch ein Grund, an die Börse zu gehen, um in die Internationalisierung zu gehen. Das heißt einerseits die bestehenden DACH-Markt, wir sprechen auch vom DAXI-Markt, ja, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und S steht für Südtirol, DAXI. So als kleiner Gag, da sind wir ja natürlich, von da kommen wir ja her, den natürlich auszubauen, aber eben auch ab neue Märkte, die großes Potenzial haben, wie die englischsprachigen Märkte, die Benelux oder eben auch Middle East mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Saudi-Arabien, Oman und so weiter.
Das klingt nach einem großen Markt. Jeder Markt hat vermutlich dann wieder seine eigenen Eintrittshürden, seine eigenen Spielregeln. Vermutlich spielen die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein bisschen anders als in Luxemburg oder England oder im DAXI-Markt. Ich bin ja lernfähig. Wie wollt ihr denn da rankommen? Wie kommt ihr an die Kunden ran? Ich habe es gesehen, eure Personaldecke ist ein bisschen dicker geworden von, ich glaube, das waren 38 auf 44. Aber damit kommst du doch nie an den kompletten Markt ran. Also da muss doch irgendwo so ein Booster dann versteckt sein, den ihr zündet, ein Turbolader.
Ja, also du sprichst das genau das Richtige an. Also unser Booster neben dem Börsengang, was uns auch der Börsengang ermöglicht, ist, wir haben eine Buy-and-Build-Strategie aufgestellt. Und zwar ist unsere Strategie es nicht primär mit eigenen Mitarbeitern und Marketing in neue Märkte vorzustoßen, sondern aktiv dann sich auch darum zu bemühen, in Märkten mit Playern, die schon am Markt sind, gemeinsam aufzutreten. Also wo wir uns eben mit an verschiedenen Firmen eben beteiligen, über welche wir dann können unsere Services, unsere Software dann ausspielen. Also auf der einen Seite haben wir eben die Strategie der horizontalen Verbreiterung unseres Produktportfolios. Das bedeutet, dass wir diesen sogenannten Hotel-Tech-Stack auch komplettieren möchten mit der Software, die ein Hotel benötigt, um Erfolg im Verkauf zu haben. Und auf der anderen Seite, das ist, was du jetzt hier auch ansprichst, diese vertikale Erweiterung in anderen Märkten. Wir sind nämlich aktuell, kann man auch ad hoc nachlesen, mit einer Agentur in UK im Verhandeln, wo es darum geht, dann in dem Fall auch direkt in UK Fuß zu fassen, also anstatt selber Marketing-Mitarbeiter aufzubauen, sich hier dann auch schon mit Firmen zusammenzutun und dann eigentlich den Markt schon direkt vor sich zu haben.
Aber sollte man nicht erstmal quasi vor der eigenen Haustür kehren? Also möglichst großen Marktanteil in der DAXI-Region dann zu machen, bevor man nach England geht, bevor man in die Vereinigten Arabischen Emirate geht? Oder ist das so eine Art, ja, wie soll ich sagen, CV-Thema? Wir sind auch dort. Siehst du nicht die Gefahr, dass ihr euch ein bisschen verzettelt?
Ich sehe das eigentlich auch unter einem anderen Aspekt, nämlich also unter den zwei Aspekten, dass man einerseits eine Risikostreuung betreibt. Also es ist ja nicht so, dass alle Märkte sich gleich entwickeln. Es könnte ja durchaus auch sein, dass durch verschiedene Regularien, durch Ereignisse dann auch der Tourismus in bestimmten Ländern eventuell auch zurückgeht, was dann natürlich auch einen Einfluss hat dann auf die Dienstleister und auf die Lieferanten dieser Betriebe, die es in diesem Markt sind. Und auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass wir ja auch ganz gezielt auch einen Expansionskurs, also auch auf Wachstum sind und von daher uns nicht nur in unseren Kernmärkten bewegen, die wir aber weiterhin stark weiter betreuen, sondern eben auch auf neue Märkte mittlerweile schon gehen. Dementsprechend ziehen wir natürlich dann auch die Struktur mit in der Firma. Das ist für uns natürlich auch neu, wie du auch richtig erwähnt hast. Wir haben jetzt ja auch mit unserer Buy-and-Build-Strategie mittlerweile im ersten Halbjahr an die 4 Firmen übernommen bzw. uns beteiligt.
OpenSmile, Indicate, Zeppelin oder Rondo. 4 auf einen Streich, könnte man sagen. Nicht immer all in, wie du gesagt hast, nur bei OpenSmile komplett. Und ich lese von einer möglichen Minderheitsbeteiligung an einer schweizerischen Softwarefirma. Also so viel zum Thema Buy and Build. Wer sind diese Schweizer und was können die?
Mit den Schweizern sind wir in Verhandlungen, aber natürlich, also bis wir die Verhandlungen nicht abgeschlossen haben, kann ich dazu eigentlich noch nichts Genaueres sagen. Im Wesentlichen bewegen wir uns eigentlich in dem Raum Softwarehaus, die eben Lieferanten oder Dienstleister für Hotels sind mit verschiedenen Softwarelösungen. Wir haben das ja, also was man ja auch sehen kann, wir haben ja auf der einen Seite 90% von der Zeppelin Hoteltech übernommen, welche Software für Website-Gestaltung und Kampagnenmanagement anbietet, also KI unterstützt. Wir haben die OpenSmile, wie du richtig sagst, zu 100% übernommen, die eine digitale Agentur ist, die ähnlich wie Zeppelin ist. Außerdem dann eben aber noch Events organisiert, das HIC wird man da dort kennen und eben auch das digitale Outsourcing betreut, was ein sehr großer Zukunftsmarkt ist, wo eigentlich sehr viele Hotels in Zukunft sich auch bewegen werden. Sprich, sie möchten sich nicht selber mit den einzelnen Software auseinandersetzen, sondern möchten mit wem sprechen, der ihnen hilft, die richtige Software zu finden und diese dann auch zu onboarden und dann auch zu supporten, also unterstützt zu werden. Und von daher ist dieses sehr spannend, mit OpenSmile zusammenzuarbeiten. Und dann haben wir noch 2 Minderheitsbeteiligungen. Einen Indicate Data, das ist eine Business Intelligence Software, also eine cloudbasierte Plattform, um, sagen wir, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Und Odorando GmbH, die hat den Sitz in Meran, welche eine Guest-App für Bestellen, Buchen und Mieten. Und außerdem geht es dann eben weiter, wie kurz angewähnt. Also wir sind in UK im Gespräch mit einer Agentur, um eben auf den englischsprachigen Markt Fuß zu fassen, beziehungsweise eben auch in der Schweiz, um dort unseren Marktanteil erhöhen zu können.
Ja, und eine eurer Beteiligungen, die Zeppelin, die geht ja auch an die Börse. Wann genau und warum?
Ja, genau, richtig. Heuer, also am 11. Dezember, ist geplant, dass die Zeppelin Hoteltech auch in den Direct Market Plus von der Wiener Börse gelistet wird. Wir möchten mit der Zeppelin Hoteltech, welches jetzt eine 90% Beteiligung von der Regest ist, auch auf den gleichen Kurs einschwenken, Expansion. Wir haben ja die Zeppelin Hoteltech von einer Internet-Marketing-Agentur, also von einem Handwerk, hin zu einer SaaS-Company umgebaut. Also sprich, die Zeppelin Hoteltech wird eben KI-unterstützte Website-Gestaltung, Content-Generierung und auch Kampagnenmanagement erlauben. Und pünktlich dazu freut es mich auch verkünden zu können, dass wir einen neuen CEO für die Zeppelin Hoteltech haben. Und zwar begrüßen wir hier Christian Schöllenhammer.
Um jetzt ein Unternehmen ganz allgemein wirtschaftlich beurteilen zu können, schaut man sich die Kennzahlen an, also Umsatz, Gewinn, die jeweilige Entwicklung in den Jahresscheiben. Wie sieht es aus mit Verbindlichkeiten, Liquidität? Was für Assets hat das Unternehmen? Nicht alles findet man bei euch jetzt auf den ersten Blick, gerade in der Semestralbetrachtung. Was ich finde, ist der Umsatz 2,4 Millionen, die oberste Zahl. Wie ist das jetzt historisch zu sehen? Kannst du mir das kurz einordnen, bitte?
Ja, also wir haben ja einen Businessplan für Regest und wir sind hier im Endeffekt auf Kurs von dem, was wir eigentlich vorgehabt haben, sei es mit dem Umsatz wie auch mit dem Ergebnis am Ende.
Ich finde aktivierte Eigenleistungen von 500.000, was meint ihr damit?
Ja, es ist so, dass wir einen Großteil der Entwicklung, welche unsere Software betrifft, aktivieren, die dann in der Zukunft eben dann abgeschrieben wird. Also wir verbuchen diese ganzen Aufwendungen nicht als Aufwendungen schon der Periode, sondern verteilen das dann auch auf die Zukunft. Und das ist jetzt dann im Wesentlichen auch Teil des, was du angesprochen hast, das Asset von Regest, nämlich die Software.
Gibt es da auch Patente auf die Software?
Nein, die patentiert haben wir das nicht, nein. Mhm.
dem Umsatz oder der Gesamtleistung stehen dann Kosten gegenüber von etwa 1,7 Millionen Euro, davon 900.000 Personal. Personal hatten wir gerade auch schon mal angesprochen, das ihr da aufgebaut habt. Bleiben ein EBITDA von 824.000, nach Abschreibungen dann 447, also relativ deutliche Abschreibung. Was schreibt ihr denn außer Software noch ab? Oder ist das ausschließlich Software? Bin da nicht der Fachmann, was man da in der Software-Welt dann abschreiben kann. Ich meine, ich weiß, wenn du einen Rechner kaufst und trägst den raus bei irgendeinem Elektronikhaus deines Vertrauens, dann ist er eigentlich schon nichts mehr wert. Ne? Ist das bei der Software auch so?
Das mit dem Wert nicht, aber mit der Abschreibung, ja, also der Großteil der Abschreibung betrifft natürlich die Software. Wir haben dann natürlich auch andere Investitionen getätigt, wie zum Beispiel vor 2 Jahren unser Showroom Evo, der natürlich hier auch mit drinnen ist.
Wie sieht es aus mit der Finanzsituation, Verbindlichkeiten, Liquidität?
Ja, also wir sind von dem her, sage ich, sehr zufrieden mit der Situation, weil wir einerseits eine sehr niedere Verschuldung haben und auch die Verbindlichkeiten in sich sehr nieder sind.
Ihr habt eine Dividende bezahlt, 180.000 oder auf die Aktie runtergebrochen 1,2 Cent. Ist das eher ein symbolischer Beitrag?
Also ich würde nicht meinen, dass das ein symbolischer Beitrag ist. Es ist natürlich wenn wir es im Verhältnis setzen, wir hatten ja einen starken Anstieg des Aktienkurses heuer schon. Also wir sind ja bei 2,8 Euro gestartet und sind mittlerweile bei 10 Euro. Und von daher, das Ergebnis ist natürlich nicht im gleichen Verhältnis innerhalb des Jahres mitgestiegen. Von daher kann es natürlich anmuten, dass es etwas gering ist. Aber ich glaube, das ist für uns hier direkt im Verhältnis. Also wir haben ja auch circa die Hälfte des Gewinns ausgeschüttet. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass wir letztes Jahr die Kosten des Börsengangs mitgetragen haben. Und diese außerordentlichen Kosten haben natürlich dann ziemlich auf den Gewinn eingeschlagen.
Schauen wir nochmal kurz gemeinsam voraus. Wie ist der weitere geplante Weg der Regest und welche möglichen Risiken siehst du auf diesem Weg?
Also Risiken sehen wir im Moment relativ wenige. Insgesamt der Markt, sei es der Tourismusmarkt an sich, der im guten einstelligen Bereich weltweit, aber auch im Dachraum wächst. Wir sehen auch, die Studien belegen auch, dass Technologieanbieter im Bereich der Hospitality im starken Wachstum sind, also für die nächsten 5 Jahre bis 2030. Von daher sind wir jetzt eigentlich sehr auch dankbar, in einer prosperierenden Branche tätig zu sein, sei es also wo unsere Kunden prosperieren, aber auch unsere Mitbewerber. Und wie man ja weiß, man wächst ja am besten gemeinsam im Markt. Und von daher war ja auch unsere Strategie jetzt jene, dass wir sagen, okay, wir möchten auch am Markt direkt präsent sein und uns auch als Gesamtanbieter dann für diesen Hotel-Tech-Stack anbieten. Von daher auch unsere Buy-and-Build-Strategie. Und wir werden ja heuer, haben wir geplant, eine freiwillige Konsolidierung der Bilanz dann am Ende des Jahres zu machen. Das heißt, die Ergebnisse der Mehrheitsbeteiligungen werden dann auch ins insgesamte Ergebnis mit einfließen.
Dann sprechen wir wieder, wenn die Bilanz fürs Jahr 2025 steht, also in den ersten Monaten des Jahres 2026. Michael Mitterhofer, der CEO der Regest, seit gut einem Jahr an der Börse in Wien zu finden, im Segment Direct Market Plus. Danke dir.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.